Wie Ute schon gesagt hat, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Vielfalt. Vielfalt der Generationen. Und Ralf hat vor ein paar Wochen über die Senioren gepredigt. Dani letzte Woche über die mittelalte Generation. Und jetzt kommen wir das Alterstreppchen sozusagen immer weiter runter und kommen zu den Kindern. Wenn ich von Kindern rede, dann meine ich eher Kleinkinder bis 12 Jahre, sagen wir mal. Alles darüber hinaus ist zumindest im jüdischen Sinn vielleicht nicht mehr das absolute Kind, wenn man so will. Und als die Predigten verteilt wurden, dachte ich mir so, hey ja, Predigtreihe Vielfalt zu Kindern, du hast eine bald zweijährige Tochter, da fällt dir garantiert was ein, super Thema, das machst, gar kein Problem. Ja, und vor 2-3 Wochen, als es dann so in die Predigtvorbereitung ging und man das Thema intensiviert hat, habe ich gemerkt, oh je, was erzähle ich denn Vielfältiges über Kinder? Ich meine, Kinder sind super, gar keine Frage. Aber der große Vorteil an Erwachsenen beispielsweise ist doch, die bringen sich aktiv ins Gemeindeleben ein. Also wenn wir von Vielfalt reden und wir denken so an dieses Körperbeispiel von Paulus, so ihr seid ein Leib und der eine ist die Hand und der andere das Auge und einer ist das Herz. Jeder von uns übernimmt irgendwie eine dieser Rollen, ist vielfältig sozusagen unterwegs. Ja, aber Kinder, die sind nicht aktiv in dem Sinne, als dass sie sich hier vorne hinstellen und predigen oder Lobpreis machen oder sonst wie einen aktiven Dienst, wenn man so will, an der Gemeinde tun. Und das macht die Sache nicht gerade leichter. Und dann dachte ich so, oh je, Kinder und Vielfalt, das ist ein doofes Thema. Und kam dann auf eine Stelle in der Bibel, wo eine Personengruppe in der Bibel ist, die würde das genauso unterschreiben. Kinder, die tragen eigentlich aktiv zum Reich Gottes, wenn man so will, nichts hinzu. Und das sind die Jünger Jesu. Ah, du darfst gerne die zweite Folie an die Wand werfen. Genau. Da lesen wir nämlich im Markus-Evangelium das Folgende. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Jünger Jesu, um deren Verhalten zu verstehen, müssen wir ihre Denke so ein bisschen verstehen. Und zu dem Zeitpunkt dachten die Jünger Jesu im Endeffekt, Herr Jesus ist jetzt hier gekommen, um das Reich Gottes auf die Erde, nach Jerusalem zu bringen. Der treibt die Römer aus dem Land, kickt sie irgendwie raus und dann baut er sozusagen dieses Königreich Davids. 2.0 baut er jetzt auf. Mit Gottes Hilfe und all seiner Macht etc. pp. Aber das war das Szenario, was so die Jünger vor Augen hatten. Dieses Reich Gottes auf Erden durch Jesus. Ja, und wen brauche ich, um die Römer aus dem Land zu kicken, um ein Reich nach den Maßstäben aufzubauen? Ich brauche Soldaten, ich brauche Minister, die sich dann irgendwie um diese Strukturen auch am Ende kümmern. Ich brauche vielleicht Krankenschwestern, die sich um die Soldaten kümmern, wenn sie verletzt sind, oder Ingenieure, die die gescheiten Waffen herstellen. Aber wen ich nicht brauche, überhaupt nicht brauche, sind irgendwelche Kinder. Kinder, die essen, die pupsen, die machen Arbeit, um die musst du dich kümmern, die müssen bespielt werden, aber sie bringen nichts, wenn es um dieses Reich Gottes geht, wenn man so will. Und Jesus sieht diese Szene, er sieht, wie die Kinder abgewiesen werden und er sagt, doch, genau für solche ist das Reich gemacht. Und die Bibel wird hier sehr konkret, wie Jesus sich verhält. Sie sagt, er war ungehalten. Ungehalten. Jesus ist ungehalten und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und es ist spannend, weil wenn man sich so die Bibel anschaut, dieses Wort ungehalten, das lesen wir nur einmal über Jesus, nämlich an dieser Stelle. Und allgemein wirkt Jesus ja eher wie so, ich will nicht sagen der coolste Typ ever, aber ein ziemlich gelassener Typ. Also der schläft im Sturm und seine Jünger denken, sie gehen unter und kentern und sterben alle. Und er macht noch sein Nickerchen fertig. Er, der, Er malt im Sand rum, während die Pharisäer mit einer Ehebrecherin vorbeikommen und sagen, was sollen wir denn mit der tun? Und er macht da erstmal so sein Sandding fertig. Also Jesus ist eigentlich mehr oder weniger die Ruhe selbst. Es gibt nur drei Stellen in der Bibel, wo mir wirklich eingefallen ist, wie es Jesus aus der Haut fährt. Das ist im Garten Gethsemane, wo er Blut schwitzt, sagt die Bibel, aus Angst, weil er ganz genau weiß, was auf ihn zukommt. Das ist die Tempelreinigung, wo es ihn aus der Haut fährt, weil er eigentlich nicht will, dass das Gotteshaus so missbraucht wird, und es ist diese Stelle. Aber warum ist es denn so schlimm, die Kinder abzuweisen? Also ich meine, ich finde das mit der Ehebrecherin viel schlimmer. Nun ja, ich glaube, wir können einige Dinge tun mit anderen Menschen. Wir können sie mehr oder weniger, wenn man so will, misshandeln. Wir können sie zu Unrecht verurteilen, wie das die Pharisäer vielleicht mit der Ehebrecherin gemacht haben. Aber was wir nicht tun können oder nicht tun sollten, ist jemand den Zugang zu Jesus zu versperren, wie das die Jünger Jesu mit den Kindern machen. Da fährt es ihnen aus der Haut. Da wird Jesus wirklich sauer, wenn man so will. Und man hätte sich ja auch denken können, als Jünger Jesu, nun ja, so eine Segnung, die dauert ja nicht lang. Das ist ja so ein 2-3-Minuten-Ding eigentlich. Also ich meine, wir lesen in der Bibel, wie an einem Tag tausende Menschen getauft wurden. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lang so eine Taufe ging, wenn da tausend Menschen in der Schlange standen. Das muss eher so Massenabfertigung gewesen sein. So ähnlich stelle ich mir eine Segnung in dem Kontext auch manchmal vor. Aber ich glaube, du darfst gerne die nächste Folie machen. Ich kann mir vorstellen, entweder waren die Kinder tatsächlich in den Augen der Jünger überhaupt nichts wert und in dem Sinne nicht mal diese 2-3 Minuten der Zeit Jesu wert. Oder die Jünger hatten es schon öfters miterlebt, wie Jesus mit Kindern umging. Und es war keine 2-3 Minuten Aktion, sondern vielleicht eher eine 1/2 Stunde, 2 Stunden Aktion, wo die Kinder einfach da waren, wo sie kamen und von ihrem Alltag erzählten, mit ihm spielten, wo sie erzählten, was sie Neues erlebt hatten oder wo sie vielleicht auch gerade Sorgen, Ängste, Probleme haben. Vielleicht waren auch manche von ihnen irgendwie schmutzig oder krank, das wieder in die nächste Folie machen. Und es bestand die Gefahr, dass sie Jesus verschmutzten oder ansteckten. Aber für Jesus war das egal. Er hörte einfach aufmerksam zu und war da und genoss die Zeit mit ihnen und spielte vielleicht auch mit ihnen. Letztlich weiß ich es nicht. Das ist ein bisschen Spekulation, ich gebe es voll und ganz zu, aber ich will euch ein bisschen ein Bild malen, wie die Situation vielleicht tatsächlich war. Und die Jünger sehen das und denken sich wahrscheinlich, nochmal nächste Folie, was macht er da? Es stehen so viele Leute in der Schlange, so viele wichtige Menschen, die uns tatsächlich dabei helfen könnten, dieses Gottesreich aufzubauen, und er beschäftigt sich wieder mit den Kindern und spielt mit ihnen und macht was weiß ich. Und genau diese Situation nutzt Jesus, um den Kindern das Folgende zu sagen. Hey, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Das ist ein ganz schöner Knall eigentlich für die Jünger. Ihr Jünger, ihr wolltet euch das Reich Gottes erkämpfen. Ihr wolltet dafür kämpfen, dass das hier auf Erden passiert. Ihr wolltet die Römer rausjagen und habt vielleicht auch darauf hingearbeitet. Ihr habt versucht, das Reich Gottes euch zu erkämpfen. Und ich glaube, wir in unseren Gemeinden tendieren auch oft dazu, uns das Reich Gottes vielleicht nicht zu erkämpfen, aber es uns zu erarbeiten. Diese Position, ich muss noch die Jugendgruppe da öffnen und dann muss ich noch dies und jenes tun, weil dann wächst die Gemeinde und dann wird es super und dann wird es gut. Und Gott braucht da und da ja irgendwie Unterstützung und die gebe ich ihm jetzt mehr oder weniger. Und Jesus sagt, nee, so funktioniert das Reich Gottes nicht. Das Reich Gottes, das muss angenommen, es muss empfangen werden, wie es ein Kind empfangen oder annehmen würde. Und ein Kind, meine Tochter, du darfst die nächste Folie klicken, die kann nichts in ihrem Alltag in dem Sinne selber tun. Also die spielt vielleicht, dass sie sich Mittagessen kocht oder so, aber am Ende ist ihr, glaube ich, durchaus bewusst, dass wenn sie Nahrung zu sich nehmen will zum Mittag, dass sie darauf angewiesen ist, dass Mama und Papa ihr das zubereiten. Das heißt, alles, was meine Tochter empfängt, ist in dem Sinne ein Geschenk. Alles, was meine Tochter empfängt, ist ein Geschenk, und genauso ist auch das Reich Gottes letztlich für uns alles nur ein Geschenk, das wir empfangen dürfen. Und ich finde es so klasse, dieses griechische Wort, was da steht für empfangen, für annehmen, das ist das griechische Dechomai. Und das heißt wirklich, das heißt etwas freudig empfangen. Es gibt noch ein anderes griechisches Wort für empfangen, aber das ist das freudige Empfangen. Und wenn ich meine Tochter angucke und ihr tatsächlich ein Geschenk mitbringe, zum Beispiel ein kleines Stück Schokolade, komme ich nach Hause, ich bringe ein kleines Stück Schokolade mit, dann nimmt sie das und guckt es an, man sieht, die Augen werden größer und größer und sie freut sich, aber es wird nicht gleich gegessen. Nee, sie läuft durch die ganze Wohnung, zeigt es ihrer Mama, guck mal, das hat mir der Papa geschenkt und dann wird es genüsslich verspeist. Das ist Dechomai. Ich genieße etwas, ich empfange es und ich führe aber auch diesen aktiven Part aus, dass ich es aktiv annehme und konsumiere und genieße. Das ist Dechomai. Wir Erwachsenen, oder zumindest ich, wenn ich ein Geschenk kriege, zu Weihnachten oder so, dann fällt da ganz oft der Satz, es wäre doch nicht nötig gewesen. Das, oder innerlich denke ich mir so, naja, das hätte ich mir auch selber kaufen können. Und jetzt ist auch noch in der falschen Farbe gekauft worden. Oder. Und so passiert schnell, dass diese Geschenke auch einfach empfangen werden. Ich sage freundlich Danke. Aber dann landen sie in der Schublade. Und ein halbes Jahr später gucke ich in die Schublade, denke mir so, oh, ist noch nicht verschwunden, komisch. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe den Part des Empfangens, habe ich natürlich ausgeführt, das gehört sich so. Aber ich habe es eigentlich nie angenommen. Ich habe nie diesen aktiven Part eingenommen, von wegen, dass ich es konsumiert hätte und dass ich es genossen hätte. Aber Gottes Reich, das will empfangen und angenommen werden. Das will konsumiert werden, das will genossen werden, wenn man so will. Und das ist letztlich auch, also es geht mir auch gegen Strich, dass ich auch so oft denke, ich muss jetzt Gott noch irgendwie dabei helfen, das Reich Gottes aufzubauen. Weil das ist komplett gegen jegliches biblisches Prinzip, was wir eigentlich lesen. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass Gott so funktioniert, dass wir etwas empfangen, annehmen und weitergeben. So spricht der erste Johannesbrief davon, dass wir lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Genau, oder dass wir vergeben können, weil er uns zuerst vergeben hat. Oder dass wir trösten können, weil er uns getröstet hat. Immer wieder das gleiche Prinzip, hey, ich empfange etwas, nehme es an und gebe es weiter. Und eigentlich hätte den Jüngern vollkommen klar sein müssen, wie Jesus reagiert in der Situation, als sie die Kinder weggeschickt haben. Warum sage ich das? Nun ja, ein Kapitel vorher, vor Markus 10, lesen wir, dass Jesus schon einmal ein Kind in die Mitte stellt und den Jüngern etwas mitgeben will und aufzeigt, wie viel Wert dieses Kind in seinen Augen eigentlich hat. Und da lesen wir in Markus 9, beziehungsweise ich lese aus der Parallelstelle Matthäus 18 vor, das Folgende. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es ist spannend, weil wir tatsächlich ein paar Stellen vorher in der Parallelstelle lesen, dass die Jünger sich gestritten hatten, wer eigentlich von ihnen, unter ihnen der Größte ist. Und jetzt kommen sie etwas subtiler daher und sagen, naja, wer ist denn eigentlich der Größte im Himmelreich? Aber in Wirklichkeit meinten sie wahrscheinlich, sag uns mal, wer von uns der Größte ist. Also das brauchen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal hören. Und um zu verstehen, warum das den Jüngern überhaupt so wichtig war, müssen wir verstehen, dass die Kultur damals sich eigentlich kaum von der Kultur heute unterschieden hat. Es ging darum, hey, was ist meine Ehre? Also wie viel Ansehen, Macht, Geld habe ich? Und das definiert, wie groß ich bin. Ist heute eigentlich genau gleich. Welchen Job habe ich? Wie viel Geld verdiene ich oder habe ich? Wie viel Macht habe ich? Dann bin ich wer in unserer Gesellschaft. Und Jesus sagt jetzt, hey, in meinem Königreich zählt nicht, wie viel du verdienst, wie viel Ehre du hast, wie groß dein Ansehen ist. Nee, in meinem Königreich, da sollst du zu der Person werden, die eigentlich noch gar nichts dazu beigetragen hat, dass sie irgendjemand ist, die noch gar nichts dazu beitragen konnte, werde zum Kind, sagt Jesus. Nun ja, was bedeutet das genau, zum Kind zu werden? Vielleicht sollten wir uns erstmal gucken, was es nicht heißt, zum Kind zu werden. Zum Kind werden heißt nicht, kindisch in irgendeiner Art und Weise zu sein. Das heißt auch nicht, kindisch im Verstehen zu sein. Der Epheserbrief sagt uns ganz klar, seid mündige Christen und nicht unmündige Kinder. Also wir dürfen durchaus unseren Kopf benutzen. Das heißt auch nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise unschuldig sind. Natürlich sollen wir unschuldig sein, aber der Römerbrief ist ganz klar und auch die Noah-Geschichte sagt ganz klar, jeder von uns hat Sünde in unserem Leben. Das beginnt beim Kleinsten. Und so sagt die Noah-Geschichte, die Menschen sind von frühester Jugend an voller Bosheit. Zum Kind werden, das spezifiziert Jesus im nächsten Satz nochmal etwas genauer, heißt das Folgende. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Selbsterniedrigung. Na, was heißt es, sich selbst zu erniedrigen? Das heißt nicht, dass ich mich jetzt geißeln muss und irgendwie schlechter machen muss, als ich wirklich bin. Nein, Selbsterniedrigung oder auch Demut im theologischen, christlichen Sinne heißt vielmehr, dass ich anerkenne, dass ich es halt nicht in der Hand habe. Dass ich nicht dafür sorgen kann, dass Gottes Himmelreich vielleicht wächst. Dass ich nicht allmächtig bin auch. Ja. Und ich glaube, keiner zeigt uns das besser als unsere Kinder. Unsere Kinder sind voll und ganz abhängig von uns, zumindest die ganz, ganz Kleinen. Und die haben das verstanden, dass ihre Bedürfnisse, also ihre Nahrung, Liebe, Schutz etc. pp., dass das alles bei Mama und Papa zu finden ist. Ich will euch ein kleines Beispiel geben. Meine Tochter hat es mir am Freitag nochmal ganz, ganz neu bewiesen, wenn man so will. Wir waren also ein paar hundert Meter von unserem Haus gibt es einen kleinen Ziegenstall. Da sind wir hingelaufen. Ich habe gesagt, Salome, willst du zu den Ziegen laufen? Sie gesagt, ja. Und dann sind wir hingelaufen. Und ein paar Meter vorher hat sie dann schon gemeint, Papa arm, Papa arm. Also habe ich sie hochgenommen, weil sie durchaus noch Respekt vor diesen Tieren hat. Und dann sind wir hin, haben sie gestreichelt. Salome sagt dann immer wieder, weich, weich, weil die sind ja weich. Und war irgendwann genug, war interessant genug. Dann sind wir wieder zurückgegangen und bin ein paar Schritte gelaufen und habe dann zu ihr gesagt, Salome, jetzt kannst du ja wieder runter. Dann hat sie gesagt, ja, okay. Dann habe ich sie abgesetzt. Und genau in diesem Moment fängt diese Ziege da, also ich stehe noch hier, fängt diese Ziege an zu mähen. Und Salome, wie von einer Tarantel gestochen, rennt weg, weil sie sich unglaublich erschrickt. Und irgendwie ein paar Meter später realisiert sie, wahrscheinlich ist die Ziege schneller als ich. Oder ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Auf jeden Fall dreht sie sich um, läuft wieder in die Gefahr hin, aber sie weiß ja, Papa steht da auch und schreit nur Arm, 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 Arm. Also was hat meine Tochter gemacht? Nun ja, im ersten Moment hat sie gesagt, okay, ich versuche es irgendwie selber und ich versuche mich irgendwie selber in Sicherheit zu bringen. Und dann wurde ihr klar, hey, aber wahrscheinlich bringt das gar nichts. Bei Papa ist viel besser. Bei Papa sind meine Bedürfnisse gestillt. Da ist mein Schutz zu suchen. Und so hat sie es sogar auf sich genommen, wieder in die Gefahr hineinzulaufen, um zu ihrem Vater zu kommen. Und das finde ich so cool, dass uns das unsere Kinder so zeigen, dass ihr Schutz bei uns zu suchen ist. Und genau so betrachtet Gott uns. Und das bedeutet gleichzeitig auch, nicht nur, dass wir abhängig von Gott sind, sondern dass wir auch in der Erwartung an Gottes Vollkommenheit leben dürfen. Wir dürfen, meine Tochter darf von mir erwarten, dass ich sie vor der Ziege beschützen kann. Und genau so darf ich von Gott erwarten, dass er vollkommen genug ist, um mich durch all die Situationen zu bringen, die in meinem Leben sind, auf die ich in meinem Leben treffe. Das mag sein, dass nicht immer alles gut ausgeht. Das mag sein, dass ich durch schwere Zeiten durchgehe und es mag auch sein, dass ich manche Dinge nicht verstehe. Aber wir haben keinen Großvater im Himmel, der immer nur gemocht werden will von uns und der uns deswegen jeden Wunsch von den Lippen abliest, sondern wir haben einen Vater im Himmel. Das ist ein großer Unterschied, der uns durchaus vielleicht auch erziehen will. Und trotzdem kenne ich durchaus das Gefühl, dass ich immer wieder für mein eigenes Heil sorgen will. Dass ich derjenige sein will, der es irgendwie in der Hand hat und in der Hand behält auch. Und ich glaube, dann kommt man schnell in die Situation rein, dass man dabei scheitert und sich so denkt, hey, der Herr hat mich verlassen. wo ist denn mein Gott? Ich meine, ich habe doch alles getan und jetzt passiert nichts. Ich habe doch die und die Gruppe geleitet und ich wollte doch nur das Beste und jetzt passiert nichts. Dabei habe ich es aus meiner eigenen Kraft vielleicht auch versucht. Und vielleicht geht es uns wie dem Volk Israel in Jesaja, wo Jesaja schreibt, die Zionsstadt klagt, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Ja, wo Israel tief merkt, hey, wo bist du? Ich suche dich und ich finde dich nicht. Ich habe Bedürfnisse und die werden nicht gestillt. Wo bist du, Herr? Ich brauche dich, aber du antwortest nicht. Ich will dich, aber ich höre dich nicht. Und Jesaja, beziehungsweise Gott antwortet auf dieses Klagen wie folgt. Doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leibe getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Gott sagt, guck dir die Liebe an zu einer Mutter zu ihrem Säugling. Und ich meine, also ich liebe meine Tochter. Aber wenn ich Anka dabei beobachte, wie sie mit Salome umgeht, dann würde ich sagen, Anka liebt ihre Tochter noch mal mehr, als ich es tue. Und jetzt sagt Gott, guck dir diese Liebe an. Mütter lieben ihre Kinder, psychisch, physisch, unendlich. Total crazy lieben sie ihre Kinder. Und jetzt nimm diese Liebe, nimm sie mal 100, nimm sie mal 1000, nimm sie mal wie viel auch immer. Und du bist immer noch nicht da angelangt, wie sehr ich dich eigentlich liebe. Selbst wenn eine Mutter ihren Säugling vergessen würde, ich vergesse ihn nicht. Und Gott sagt, hey, ich will, dass du verstehst, dass alles in mir, meine Gnade, meine Treue, mein ganzes Sein, das sehnt sich nach dir. Ich will dich lieben. Ich habe dich geschaffen, so wie du bist. Und auch wenn du mir nichts gibst, auch wenn du voller Sünde und voller Schuld bist und total selbstsüchtig bist, dennoch zieht alles in mir zieht sich zu dir und will dich lieben. Und jetzt könntet ihr sagen, hey, das sind ja nur Worte. Am Ende sind es auch nur Worte an der Stelle. Aber das Schöne ist, was Jesaja danach prophezeit. Da sagt Gott, Jerusalem, ich habe dich unauslöslich in meine Hände eingezeichnet. Und dieses Wort, das dafür eingezeichnet steht, das ist so, wie wenn man ein Tattoo machen würde im ersten Moment. Und das kam durchaus vor in den damaligen Zeiten, dass Sklaven von ihren Herren tätowiert wurden. Dass jeder wusste, der und der gehört dem und dem. Aber es kam nicht vor, dass ein Herr sich das Zeichen von einem Sklaven hat tätowieren lassen. Sowas gab es nicht. Und das Coole an diesem hebräischen Wort für eingezeichnet ist, dass es auch mit einer spitzen Hacke irgendwie etwas reinhämmern heißen kann. In Jesaja wird es in einer anderen Stelle tatsächlich als Graben verwendet, dieses Wort. Ich habe dich in meine Hände eingegraben. Und Jahrhunderte Jahre später steht Jesus vor Thomas und zeigt ihm seine Hände und zeigt ihm, hey, guck sie dir an. Ich habe dich eingegraben in meine Handflächen. Ich liebe dich. Und ich will dich befreien von all dem. Und Christus starb für uns am Kreuz, um uns zu befreien von all den Erwartungen, die wir an uns stellen, all den Erwartungen, die vielleicht andere an uns stellen, all der Sünde, die wir haben und allem anderen Gedöns, das uns irgendwie hindert, zu Jesus zu kommen. Und keiner ist besser in der Lage, uns diese Liebe aufzuzeigen als unsere Kinder. Wenn wir unsere Kinder angucken, dann dürfen wir sehen, hey, unser Gott, der liebt uns genauso. Und das ist meine Challenge, wenn man so will, für euch heute, dass ihr jedes Mal, wenn ihr hier in der Gemeinde oder im Supermarkt oder wo auch immer ihr seid und ihr seht so einen kleinen Stöpsel bei seinem Vater, bei seiner Mutter auf dem Arm und ihr seht, wie für diesen kleinen Jungen, dieses kleine Mädchen in dem Moment all seine Bedürfnisse gestillt sind, dann dürft ihr euch daran erinnern, dass ihr einen Gott habt im Himmel, der euch in gleicher Art und Weise liebt, wie dieser Vater, diese Mutter in dem Moment ihr Kind liebt und dass ihr diese Position einnehmen könnt, dieses Kindes. Genau. Amen.